ARD.
EU-Außenminister beraten über neue Iran-Sanktionen und über die Unterstützung der Ukraine. 3 Tote bei russischen Drohnenangriffen in der ukrainischen Region Saporischschja. Was ist völkerrechtlich von den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine zu halten? Und Räumung palästinensischer Häuser im Jerusalemer Viertel Silwan. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 29. Januar um 7 Uhr. Ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. Am Vormittag kommen die Außenministerinnen und Minister der EU-Staaten in Brüssel zusammen. Ein zentrales Thema: die Strafmaßnahmen gegen den Iran sollen ausgeweitet werden. Neue Sanktionen soll es gegen 30 Personen und Organisationen geben. Das iranische Regime hatte eine Protestwelle brutal niedergeschlagen. Das ganze Ausmaß der Gewalt ist noch gar nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass die Sicherheitskräfte tausende Menschen getötet haben. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Es wird nicht einfach, den Druck auf das Mullah-Regime nochmal zu verschärfen, weil viele Sanktionen schon in Kraft sind. Es gibt ja kaum ein anderes Land, gegen das so viele Strafmaßnahmen, so viele Wirtschaftssanktionen verhängt wurden wie gegen den Iran. Jetzt könnten die Europäer heute nochmal einen Schritt weitergehen und die iranischen Revolutionsgarden, die ja eine Schlüsselrolle spielen bei der Niederschlagung der Proteste, als eine Terrororganisation einstufen. Das hatten die iranischen Oppositionellen immer wieder von den Europäern gefordert, scheiterte bisher aber vor allem an Frankreich. Da gab es Bedenken wegen der Sicherheit der französischen Staatsbürger, die noch im Iran sind. Aber gestern Abend hat Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sich anders geäußert. Er hat erklärt, das brutale Vorgehen der Revolutionsgarden brauche nun eine Antwort, und er kündigte an, dass er die Einstufung als Terrorgruppe jetzt mittragen will.
Es deutet sich also an, dass die iranischen Revolutionsgarden zur Terrororganisation erklärt werden. Bei dem Treffen in Brüssel soll es aber unter anderem auch um die weitere Ukraine-Unterstützung gehen. Zugeschaltet wird zu diesem Tagesordnungspunkt der ukrainische Außenminister Sibiya. Die Ukraine sieht sich ja seit Wochen Dauerangriffswellen der russischen Armee ausgesetzt, mitten in einem besonders kalten Winter. In der Nacht gab es nach Angaben des Regionalgouverneurs von Saporischschja im Süden des Landes erneut 3 zivile Todesopfer zu beklagen. Sie seien bei einem Angriff auf Wohnhäuser in der Stadt Wilnjansk ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde verletzt. Gestern hat hier im Podcast eine unserer Korrespondentinnen aus Kiew geschildert, was das Dauerbombardement für die Menschen bedeutet. Da ist einerseits die Lebensgefahr, andererseits schalten russische Drohnen, Raketen und Marschflugkörper gezielt die Energieversorgung aus. Es gibt dann immer wieder keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung. Setzt Russland Kälte als Waffe ein? So sieht es jedenfalls die deutsche Bundesregierung. Wie ist das völkerrechtlich zu bewerten? Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion hat mit einem Experten gesprochen.
Anlagen der Strom- und Heizversorgung sind in der Regel keine legitimen militärischen Ziele in einem Krieg und dürfen nicht angegriffen werden, sagt auch Pierre Thielberger, Professor für Völkerrecht an der Universität Bochum. Nur ausnahmsweise könnten solche Energieversorgungsanlagen ein legitimes Ziel sein, wenn sie der Versorgung der gegnerischen Streitkräfte, also hier der ukrainischen Armee, dienen und wenn es dadurch einen konkreten militärischen Vorteil gibt.
Aber jedenfalls sind Angriffe auch verboten, wenn die Zivilbevölkerung unverhältnismäßig darunter leidet. Und auch dürfen Objekte, die für das Überleben der Zivilbevölkerung unerlässlich sind, nicht angegriffen werden. Und bei den derzeitigen extremen Temperaturen zählt dazu natürlich dann auch die Energieversorgung. Also insgesamt sind die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine ganz klar in mehrfacher Hinsicht völkerrechtswidrig.
Wichtig ist also, Angriffe auf die lebensnotwendige Energieversorgung der Ukraine ist angesichts des schweren Winters völkerrechtswidrig. Die verantwortlichen Politiker und Militärs in Russland begehen Kriegsverbrechen, indem sie solche Angriffe befehlen.
Gezielte Angriffe auf zivile Objekte sind Kriegsverbrechen. Dasselbe gilt für Angriffe, bei denen von vornherein klar ist, dass sie der Zivilbevölkerung oder zivilen Einrichtungen unverhältnismäßig schaden. Also wenn Energieinfrastruktur nicht ausnahmsweise als militärisches Ziel eingestuft werden kann, dann erfüllen solche Angriffe in der Regel gleich mehrere Tatbestände von Kriegsverbrechen. Darüber hinaus sind es vielleicht sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein eigenes Kriegsverbrechen, sowas wie Kälte als Waffe einzusetzen, gibt es nicht. Aber das muss es auch nicht, denn die anderen völkerstrafrechtlichen Tatbestände sind ja erfüllt.
Sagt Völkerrechtsprofessor Pierre Thielberger. Völkerrechtlich ist also klar, Russlands derzeitige Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine verstoßen klar gegen Völkerrecht und sind aus verschiedenen Gründen als Kriegsverbrechen einzustufen. Internationale und ukrainische Staatsanwälte ermitteln seit Kriegsbeginn wegen russischer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Liste der russischen Verbrechen nun um einen Punkt ergänzt wird. Den massiven Angriff auf lebensnotwendige Energieversorgung, unter denen die Ukrainerinnen und Ukrainer in diesem Winter so leiden, dass die Kälte wie eine völkerrechtswidrige Waffe wirkt.
Schauen wir noch in den Nahen Osten, diesmal nicht in den Gazastreifen, sondern in den palästinensischen Ostteil von Jerusalem. Dort im Viertel Silwan, nicht weit von der Altstadt entfernt, gehen jüdische Siedler juristisch gegen palästinensische Familien vor, die dort wohnen. Die ersten Häuser sind bereits geräumt. Dutzende weitere Bewohnerinnen und Bewohner haben die Aufforderung bekommen, auszuziehen. Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mit Anwohnern und bereits Vertriebenen gesprochen. Wir hören mal in seinen Bericht rein. Als erstes geht es um den Hintergrund der Räumungen.
Ein israelisches Gericht hat entschieden, dass ein Trust, also eine Art Stiftung, Anspruch auf das Land hat, auf dem hier in Silwan mehr als 80 palästinensische Familien leben. Einige wurden bereits geräumt, sagt Amy Cohen von der Nichtregierungsorganisation Ir Amim, die sich um Fragen der israelischen Besatzung in und um Jerusalem kümmert.
Just in the past two months alone, we have
Allein in den letzten zwei Monaten wurden 8 Familien, ich denke rund 50 Personen, vertrieben. Und jetzt könnten weitere 28 Familien und 150 Menschen innerhalb eines Monats ihr Zuhause verlieren. Wir sprechen von einer massiven Vertreibungskampagne hier und die geht einher mit der Übernahme ihrer Häuser durch Siedler, die daraus jüdische Siedlungen machen. Amy Cohen spricht von der größten Vertreibung von Palästinensern in Jerusalem seit 1967. Hinter dem Gerichtsverfahren stecken Lobbyorganisationen, die wollen, dass Jerusalem wieder jüdischer wird. Vor Gericht wurde ein Gesetz von 1970 genutzt, das ausschließlich Juden gestattet, Eigentum aus der Zeit vor 1948 der Gründung des Staates Israel zurückzufordern. Der Trust, der jetzt berücksichtigt wird, gehörte jemenitischen Juden seit 1882. Sie waren hier bis 1938. Daniel Lurie sagt, sie wurden damals vertrieben. Er arbeitet für die Organisation Ateret Kohanim, übersetzt Krone der Priester. Gerade kommt er von einer Tour durch die Altstadt mit potenziellen Geldgebern. Er nennt den Stadtteil Silwan mit dem hebräischen Namen Shiloach und sagt, es gehe nur um 6000 Quadratmeter, aber eigentlich geht es um viel mehr. Jerusalem fließt durch die Adern eines jeden Juden, nicht nur von Ataret Kohanim. Wir haben eine 3800 Jahre lange Verbindung mit diesem Land und vor allem zu Jerusalem, seit Abraham hier war. Als die jemenitischen Juden 1882 hierher kamen, noch bevor ein einziger Araber überhaupt an Silwan gedacht hat, hatten sie eine 2000 Jahre alte Sehnsucht im Sinn, wieder zurück nach Jerusalem zu kommen. In Silwan kann man sehen, was das bedeutet. Khalil Basbous wurde bereits aus seinem Haus vertrieben. Dort hängt jetzt eine große israelische Fahne. Sein Einspruch vor Gericht wurde nicht akzeptiert. Die Richter sagten, es sei nicht akzeptabel. Ich würde über Politik sprechen. Ich habe in dem Haus 60 Jahre gelebt und sie haben nicht einmal das Gesetz akzeptiert, dass ein Besitzer nach 15 Jahren geschützt ist. Eine Stiftung kann nicht verkauft werden, haben sie gesagt.
Und mit diesem Bericht aus dem Jerusalemer Viertel Silwan geht diese Ausgabe von Krieg und Terror zu Ende. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank für das Interesse.